Wir wissen aus Untersuchungen, dass wenn in der früheren Kindheit Kontakt beispielsweise mit Erdnüssen stattgefunden hat, eine bis zu 80% geringere Allergiewahrscheinlichkeit dann auch auf Erdnüsse später im Leben besteht.
Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Allergien sind auf dem Vormarsch. Während früher nur ein kleiner Teil der Bevölkerung betroffen war, leiden heute bis zu 30% der Erwachsenen und bis zu 40% der Kinder an einer Form von Allergie. Doch warum ist das so? Warum reagiert unser Immunsystem so übermäßig stark? Und warum scheinen Allergien heute häufiger zu sein als früher? In dieser Deep Dive-Episode gehen wir auf die spannendsten Fragen zum Thema Allergien ein. Was sind Allergien und wie entstehen sie wirklich? Welche Rolle spielen Stoffe wie Histamin, bestimmte Immunzellen wie Mastzellen und das gesamte Immunsystem dabei? Was hat unser Stresssystem, unser Darm und die Darmflora mit Allergien zu tun? Welche medizinischen, naturheilkundlichen und alternativen Therapieansätze gibt es? Und vor allem, was kannst du heute tun, um deine Allergien langfristig in den Griff zu bekommen? Allergien, so würde ich gerne einsteigen, sind nicht einfach nur ein Fehlverhalten des Immunsystems. Sie sind das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels. Dazu gehört auch die Genetik, verschiedene Umweltfaktoren, aber eben auch die Ernährung, unser Mikrobiom, insbesondere im Darm und das Stresssystem. Wenn wir also über Allergien sprechen und auch über therapeutische Ansätze, brauchen wir einen ganzheitlichen Blick und die geht dann deutlich über die Verwendung verschiedener Medikamente wie Antihistaminika hinaus. Lasst uns mit der Frage beginnen, was sind eigentlich Allergien? Allergien sind eine überschießende Immunreaktion auf eigentlich harmlose Substanzen, die unser Körper aber jetzt als Bedrohung interpretiert. Allergien entstehen letztendlich, weil das Immunsystem eine falsche Gefahrenerkennung entwickelt hat. Es verwechselt einen harmlosen Stoff mit einem Pathogen. Was sehr hilfreich sein kann, wenn wir darüber sprechen, wenn wir beispielsweise uns gegen Viren abwehren wollen und anfangen, Antikörper zu produzieren. Aber hier haben wir die Reaktion auch eines Antigens, eines Stoffes, der eigentlich harmlos ist, und eines Antikörpers, also eine Gegenreaktion des Immunsystems, der diesen Stoff abwehren soll. Das ist Teil der gesamten Immunreaktion. Ihr habt wahrscheinlich selbst, wenn ihr diese Episode hört, auch mit Allergien zu tun. Es gibt verschiedene Symptome und Erkrankungen, die dazu zählen. Das beginnt mit Ekzemen, also Veränderungen auf der Haut beispielsweise, aber eben auch so typische Symptome rund um Heuschnupfen im Nasenrachenbereich, an den Augen oder auch im Lungenbereich als allergisches Asthma. Alle gehören zu dem sogenannten atopischen Formenkreis. Und Atopie bedeutet, man besitzt die Neigung, sich gegen bestimmte äußere Dinge, in dem Falle Stoffe, zu sensibilisieren. Und das ist der ganz entscheidende Punkt. Der äußere Stoff, das Antigen, wir können hier beispielsweise eine Pollen nehmen, und der Antikörper, die Reaktion des Immunsystems gegen diesen Stoff, nennt man Antigen-Antikörperreaktion und hängt eng mit Allergien zusammen. Lass uns aber so einsteigen, dass wir erstmal medizinisch einteilen müssen, dass es unterschiedliche Allergietypen gibt. Wenn wir über den Typ 1 sprechen, also den sogenannten Soforttyp oder die Sofortreaktion, dann reden wir nicht, wie es der Name eigentlich sagt, mit einer sofortigen Reaktion, sondern bevor diese Überempfindlichkeitsreaktion entstehen kann, muss ich einmal mindestens mit dem Stoff konfrontiert worden sein. Also die Pollen, die ich beispielsweise über meine Schleimhäute aufgenommen habe, sorgt für eine erste Sensibilisierung. Die Reaktion findet dann wie folgt statt. Das Antigen reagiert im Immunsystem und es werden Antikörper gebildet einer bestimmten Gruppe. Diese Antikörper nennt man Immunglobuline und Immunglobulin E ist bei diesem Soforttyp ganz entscheidend. Das heißt, ich habe eine erste Sensibilisierung und wenn ich ein zweites Mal mit dem Stoff reagiere, dann kommt es eigentlich erst zur allergischen Reaktion. Nicht beim ersten Mal, erst beim zweiten Mal. Wie funktioniert das? Diese Immunglobuline der Gruppe E werden dann auf bestimmten Immunzellen draufgepinnt. Also man könnte sich vorstellen, eine Immunzelle, man nennt sie Mastzelle, hat obendrauf wie so kleine Antennen als Immunglobulin E präsentiert. Und das heißt, wenn das nächste Mal der Stoff reinkommt, reagiert er direkt mit den Immunglobulinen Und die Mastzellen fangen an, Histamin auszuschütten. Und Histamin ist ein Gewebshormon, ein Entzündungsstoff. Und wir haben eine überschießende Reaktion. Also wird viel Histamin ausgeschüttet, Entzündung beginnt und die typischen Symptome entstehen. Dann reden wir von einer Allergie des Soforttypes. Aber es gibt andere Typen, über die wir zumindest kurz sprechen sollen. Wenn wir über die Typ-2-Allergie sprechen, dann sprechen wir über den sogenannten zytotoxischen Typ. Hier geht es auch um Antikörper, die gebildet werden, aber andere Gruppen. Wir haben bei dem Soforttyp den Immunglobulin E vermittelten Reaktionstyp und bei dem Typ 2 sind es andere, Immunglobulin G und Immunglobulin M. Und die werden an der Oberfläche von Zellen und Geweben ausgebildet, kommt dann ein Antigen rein, reagiert es mit diesen Antikörpern. Typische Beispiele finden wir beispielsweise bei Blutgruppenvermischungen, die nicht zusammengehören. Bestimmte Blutgruppen haben Antikörper präsentiert und kommt eine andere Blutgruppe rein, reagieren die und dann verklumpt das Blut. Das wollen wir auf jeden Fall nicht. Wir kennen das gleiche Prinzip auch bei Abstoßungsreaktionen nach Transplantationen und verschiedenen Autoimmunerkrankungen. Es geht weiter mit der Typ-3-Allergie. Hier nennt man das Ganze Immunkomplex-Typ. Und auch hier haben wir Immunkomplexe, also Antikörper aus der Gruppe IgG, Immunglobulin G und Immunglobulin M. Und diese können letztendlich nicht richtig abgebaut werden. Es entstehen Ablagerungen in Gefäßen und verschiedene Entzündungsprozesse in Gefäßen, Vaskulitis. Oder auch Themen wie die sogenannte Pharmalunge stehen hier bei diesem Allergietyp eigentlich im Vordergrund. Und zuletzt noch, die Typ-4-Allergie ist der zellvermittelte Spätallergietyp. Hier haben wir eine etwas andere Reaktion. Wir haben eine Sensibilisierung von bestimmten T-Lymphozyten, das sind auch bestimmte Immunzellen, und nicht durch Immunglobuline der Gruppe E beispielsweise. Es kommt zu einer Reaktion, die dauert etwas, bis das Immunsystem gearbeitet hat, 24 bis 48 Stunden. Und man spricht dann hier gerne von einer sogenannten Typ 4 oder Kontaktallergie, beispielsweise mit verschiedenen Arzneimitteln. Wir wollten der Frage natürlich auch nachgehen, wenn wir jetzt verstehen, okay, es gibt verschiedene Reaktionen der Allergien. Gerade wenn wir über Heuschnupfen und Asthma sprechen, haben wir diesen Soforttyp mit dabei. Aber warum nimmt gerade das so stark zu? Da gibt es verschiedene Hypothesen, die in der Wissenschaft diskutiert werden. Das eine ist die sogenannte Hygienehypothese. Wenn ich in meinem Leben weniger Kontakt mit Mikroben gehabt habe, insbesondere in der Kindheit, dann ist mein Immunsystem schwächer trainiert. Das heißt, jeder Kontakt in der Umwelt, den ich draußen beispielsweise beim Spielen habe, den ich eher im landwirtschaftlichen Bereich habe, den ich tendenziell eher in der Natur draußen habe, sorgt dafür, dass das Immunsystem etwas arbeiten muss. Man geht davon aus, wenn das in der Kindheit nicht stattgefunden hat, dass Allergien deshalb zunehmen können. Ein weiterer Aspekt ist das Thema Ernährung. Das habe ich eben schon erwähnt. Und wenn wir über die Ernährung in der westlichen Welt sprechen, wissen wir, dass es ein Risikofaktor für verschiedene Erkrankungen sein kann, die entstehen können, ja auch Stoffwechselerkrankungen. Aber auch die westliche Ernährung und die ultrahochverarbeiteten Lebensmittel, die vermehrt konsumiert werden, haben durchaus einen Einfluss auf das Thema der Allergien. Und hier ist es ein anderer Mechanismus. Wir sprechen hier eher davon, dass die Ernährungsform, wie sie so stattfindet, Darm und vor allen Dingen Immunsystem beeinflussen. Und wenn der Darm beeinflusst wird, also es eine Veränderung des Darmmikrobioms beispielsweise gibt und das Immunsystem dauerhaft aktiv ist, dass hier Allergien tendenziell auch eher entstehen können. Bei der Typ-1-Allergie, dem Soforttyp, hatte ich eben schon erwähnt, dass ein Stoff ausgeschüttet wird. Wir nehmen wieder unsere Antikörper der Gruppe E, die ausgebildet worden sind und hatten wir gesagt, okay, die werden gelagert auf den Mastzellen. Kommt der Stoff wieder rein, wird das Antigen aktiviert und die Mastzelle schüttet einen Stoff aus, der nennt sich Histamin. Histamin ist, wie ich eben sagte, ein Gewebshormon und ein wichtiger Botenstoff. Wir hören häufiger von Histamin, dass es grundsätzlich erstmal etwas Schlechtes ist, aber wir müssen verstehen, es geht nicht um gut und schlecht, sondern wir haben ja hier eher eine überschießende Reaktion, die Histamin vermittelt ist, gar keine Frage. Aber Histamin ist nicht das grundlegende Problem. Zum Beispiel, das wissen wenige, hat Histamin einen enormen Einfluss auf unseren Schlafwachrhythmus. Histamin aktiviert und sorgt für mehr Wachheit. Das kennen viele, die an Allergien leiden und Medikamente einnehmen, die Histaminrezeptoren blocken. Ich hatte es eben eingangs erwähnt, Antihistaminika sorgen nicht dafür, dass Histamin abgebaut wird, sondern dass die Rezeptoren, wo Histamin wirken soll, gehemmt werden. Und natürlich gibt es immer etwas Histamin im System. Die Rezeptoren werden auch im Gehirn gehemmt und dementsprechend fühlen wir uns bei der Einnahme häufig auch müde. Das ist ein wichtiger Aspekt dabei. Aber Histamin hat noch viele andere Aufgaben. Es beeinflusst unser Lernverhalten, unsere Gedächtnisfunktion. Es spielt grundsätzlich im Kontext der Immunabwehr und auch der Wundheilung eine wichtige Rolle. Es initiiert quasi Entzündung und nach einer abgelaufenen Entzündung kann es zur Wundheilung kommen. Wie also beschrieben, trifft das Allergen, das Antigen, die Polle oder was es auch immer sein mag, auf den jeweiligen Antikörper. Die Mastzelle schüttet Histamin aus, sorgt dafür, dass andere Botenstoffe des Immunsystems ausgeschüttet werden und das Ganze mündet in der Symptomatik Entzündung. Und Entzündung ist letztendlich immer die akute Reaktion des Immunsystems und das erkennen wir dann auch. Wir haben eine Schwellung in dem jeweiligen Gewebe, eine Rötung, einen Juckreiz oder Schmerzsituation und eine vermehrte Schleimproduktion. Das kennen wir dann beispielsweise im Bereich der Augen, der Nase und die typischen Symptome entstehen beispielsweise dadurch. Wir sehen eine Verbindung bei Allergien häufig auch bei dem Thema der Histaminintoleranz. Also wenn wir über Histaminintoleranz sprechen, reden wir eigentlich davon, dass der Körper nicht in der Lage ist, produziertes Histamin, entweder aus der Nahrung aufgenommen oder durch Darmbakterien produziert, nicht ausreichend gut abgebaut werden kann. Das betrifft in der Bevölkerung 1%. In dem Falle kann der Körper genetisch bedingt nicht gut Histamin abbauen. Und das Enzym zum Abbau nennt sich Thiaminoxidase und das kann man nachweisen, man kann es auch genetisch nachweisen, dann haben wir wirklich einen absoluten Mangel an Thiaminoxidase. Aber es gibt andere Formen der Histaminose, also der Möglichkeiten, Histamin abzubauen und es kann eben ein Thema sein, dass es in einer temporären Phase ist, wo weniger Histamin abbauendes Enzym produziert wird oder wo viel Histamin über die Nahrung aufgenommen wird. Oder, das wäre der weitere Aspekt, ich Bakterien im Darm habe, die sehr viel Histamin produzieren. All das sind verschiedene Formen der Histaminosen. Und dann erkennt man vielleicht auch, das Problem selbst ist nicht Histamin, sondern eher das Thema des passenden Verhältnisses. Und da haben wir ein entscheidendes Problem, dass wir hier keinen guten Ausgleich haben. Therapeutische Ansätze, um das schon mal hier nochmal mit zu erwähnen, ich hatte eben schon die Antihistaminika angesprochen, die blocken letztendlich die Rezeptoren, wo Histamin sonst dran wirken würde und dementsprechend kommt es nicht zu einer überschießenden Reaktion, wenn ich die Medikamente einnehme. Symptomatisch hilft es, aber es bekämpft logischerweise nicht die Ursache. Es gibt gerade auch im Bereich der Naturheilkunde oder der orthomolekularen Medizin, Mikronährstofftherapie, auch andere Substanzen, die gerne mit eingesetzt werden. Hier möchte ich 3 mit erwähnen. Das eine ist Quercetin. Das findet man in der Nahrung beispielsweise auch in Äpfeln oder in Zwiebeln. Wenn man darauf reagiert, passt das natürlich nicht so gut. Aber auch Substanzen wie Vitamin C oder OPC. Und hier zeigt sich in Studien, dass es hilft, die Mastzellen zu stabilisieren, sozusagen, dass weniger Histamin ausgeschüttet wird. Das könnte bei einer möglichen Reaktion ein Ansatzpunkt sein, neben der Frage, ob ich nur die Rezeptoren eben mitblocken möchte. Wenn wir der Frage aber nachgehen, was sind die eigentlichen Ursachen, dass Allergien auftreten und auch so zunehmen, müssen wir uns das doch nochmal etwas detaillierter anschauen, was im Immunsystem letztendlich passiert. Und nein, es ist nicht nur Histamin das Problem oder die bösen Pollen von draußen, sondern warum reagiert letztendlich das Immunsystem so stark? Der eine Teil, den habe ich schon erwähnt, der beginnt im Laufe des Lebens, vielleicht auch schon in der Kindheit. Wir wissen aus Untersuchungen, dass wenn in der früheren Kindheit Kontakt beispielsweise mit Erdnüssen stattgefunden hat, eine bis zu 80% geringere Allergiewahrscheinlichkeit dann auch auf Erdnüsse später im Leben besteht. Das zeigt uns, und das gilt für alle Menschen, die uns jetzt hier zuhören, die Kinder haben beispielsweise und der Frage nachgehen, was darf mein Kind essen und ist das gut oder schlecht? Denkt immer daran, das Immunsystem muss trainiert werden. Vielfältige Ernährung und frühzeitige Konfrontation und ja, auch in den Erdnüssen sind Substanzen drin, die das Immunsystem aktivieren können. Wenn ich es aber komplett vermeide, dann geht es genau in das Thema der schon erwähnten Hygienehypothese, dann fehlen nicht nur bestimmte Mikroben oder Bakterien, sondern eben auch der Kontakt mit bestimmten Substanzen, auf die das Immunsystem trainiert werden kann. Es gibt einen anderen Effekt, den nennt man da auch gerne Bauernhofeffekt. Ja, das heißt, Kinder, die im ländlichen Raum oder auf Bauernhöfen aufgewachsen sind, haben 50% weniger Allergien. Und hier geht es genau um den vermehrten Kontakt mit Mikroben. Dafür muss man keinen Dreck essen oder sich im Dreck die ganze Zeit suhlen. Aber der Kontakt draußen, vor allen Dingen in der Natur, der Kontakt mit Haustieren spielt da eine ganz entscheidende Rolle. Warum jetzt das Immunsystem für sich genommen überschießend reagiert, würde man jetzt auch gerne alleine dem Immunsystem zuordnen. Aber es gibt einen ganz anderen wichtigen und verstärkenden Faktor. Und hier kommen wir zum Thema des Stresssystems. Wenn wir Stress haben, schütten wir verschiedene Stresshormone aus. Über die haben vielleicht viele schon mal etwas gehört. In der akuten Stressphase werden Stresshormone wie Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet und die Stresshormonachse, wo Cortisol ausgeschüttet wird, wird dann tendenziell auch aktiv. Jetzt wissen wir in der heutigen Zeit, dass viele Menschen auch unter chronischen Stressbelastungen leiden. Sowas kann man testen. Man sieht dann vielleicht auch erhöhte Cortisolwerte. Das heißt, immer viel Cortisol im System und daran gemessen auch relativ viel Stress im System. Unsere Systeme hängen natürlich eng miteinander zusammen. Die Stresshormone, die produziert werden, beeinflussen auch unser Immunsystem und konkret die Immunzellen. Also nicht nur die Histaminfreisetzung, sondern auch den Prozess der Bildung von Antikörpern. Und das funktioniert so, dass es verschiedene sogenannte T-Zellen gibt, T-Helferzellen gibt. Und die einen sind mehr so für die Abwehr von Viren und Bakterien verantwortlich, andere sind eher verantwortlich für diese stoffliche Abwehr. Zu viel Stress und zu viel Stresshormon hemmen die Abwehrfähigkeit beispielsweise des viralen Systems der T-Helferzellen. Man nennt die TH1-Zellen. Und die TH2-Zellen werden dadurch aktiver. Dadurch können mehr Antikörper produziert werden. Klingt ein bisschen komisch, aber man nennt das TH1-TH2-Shift, also das TH2-System ist aktiver. Und wir sehen hier ganz klar die Verbindung, das Stresssystem beeinflusst die Aktivität des Immunsystems und sorgt tendenziell dafür, dass auch mehr Allergien entstehen können. Und das erkennen vielleicht Menschen auch in ihrem Alltag, die sagen, ich hatte als Kind, erstens bin ich auf dem Bauernhof quasi aufgewachsen, war immer draußen und ich hatte auch ganz lange gar keine Allergien oder sonstiges. Und jetzt fange ich plötzlich an, in den Frühjahrsmonaten auf irgendwelche Pollen zu reagieren. Und dann ist ganz entscheidend, ursächlich darauf zu schauen, was ist es, was vielleicht eine Rolle spielen kann, nämlich das Stresssystem, das mehr aktiv ist. Wir wissen auch aus Untersuchungen, dass bei erhöhter Stressbelastung eine verstärkte allergische Reaktion auftreten kann oder vermehrte Reaktionen auftreten können. Und natürlich ist das ein Faktor, warum auch vielleicht im Erwachsenenalter noch Allergien kommen, obwohl man als Kind nie ein Problem damit hatte. Und das dritte System im Bunde, neben dem Immunsystem selbst, neben dem Stresssystem, ist das Thema des Darms und des Darmmikrobioms. Ich hatte es gerade schon erwähnt, dass im Kontext der Allergieentstehung gerade bei Kindern mit dem sogenannten Bauernhofeffekt oder der Hygienehypothese mangelnde Konfrontation mit Mikroben und Keimen dazu führen kann, dass sich aber auch unser Darmmikrobiom im Leben verändert. Menschen mit allergischen Erkrankungen haben häufig eine weniger größere Vielfalt an unterschiedlichen Bakterien im Darm. Wir müssen uns das wie folgt vorstellen. Es gibt ziemlich genauso viele Bakterien in unserem Körper oder auf unseren Oberflächen, im Darmbereich, im Lungenbereich, auf unserer Haut, wie wir Körperzellen haben. 99% davon sind im Darm. Und es gibt tausende Stämme, die man hier auch identifizieren kann. Und die Diversität, die Vielfalt der Stämme, die ist relativ entscheidend und wissen wir auch als einen wichtigen Faktor. Ein diverses Darmmikrobiom hilft uns immunologisch immer auch weiter. Die verschiedenen Stämme produzieren auch Stoffe für uns. Vielfalt ist hier ein ganz entscheidender Faktor. Und wir wissen, weniger Vielfalt sorgt bei Menschen eher für mehr allergische Erkrankungen. Es endet aber nicht nur am Darmmikrobiom, sondern der Darm selbst, also die physische Barriere zur Außenwelt, das sind ganz viele Darmzellen, die eng aneinander stehen. Und das ist ein Begriff, den viele schon mal gehört haben, Leaky Gut oder, wie man es fachmännisch auch ausdrücken kann, Hyperpermeabilität des Darms, eine vermehrte Durchlässigkeit des Darms. Das können wir uns wie folgt vorstellen. Es ist im Darmlumen selbst, da wo euer Speisebrei langfließt, da haben wir die Darmbakterien auch mit drin, die verstoffwechseln logischerweise auch die Nahrung, die ankommt. Und dann kommt die physische Barriere und die stehen eng aneinander, Darmzelle an Darmzelle. Und wenn die Darmschleimhaut gestört ist oder die Barriere nicht mehr funktioniert, dann steht die relativ offen. Und dann kommt schon wieder das Immunsystem ins Spiel. Denn hinter dieser physischen Darmbarriere sind Immunzellen. Und diese Immunzellen reagieren bekanntermaßen mit Stoffen. Aber die haben ja noch eine physische Barriere dazwischen. Wenn die gestört ist, kommt es zu überschießenden Reaktionen. Auch das kann gerade auch so bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten, aber auch bei der Entwicklung von Allergien eine ganz wichtige Rolle spielen. Das bedeutet, man sollte grundsätzlich, wenn man über Allergien nachdenkt und der Frage nachgeht, warum wird das immer stärker und immer mehr, was kann ich vielleicht noch tun, ursächlich rangehen und neben dem Stresssystem auch den Darm mit berücksichtigen. Und Möglichkeiten hier sind natürlich über eine Vermehrung der unterschiedlichen Bakterien. Man verwendet hier typischerweise verschiedene probiotische Bakterien. Klassische Vertretergruppen oder Leitkeime sind Bifidobakterien oder verschiedene Lactobacillus-Stämme oder auch ein Pilzstamm, der gerne verwendet wird, nämlich Saccharomyces boulardii. Und diese helfen letztendlich, das Darmmikrobiom auch mit auszugleichen. Macht es Sinn, das ganz unspezifisch zu machen? Nein, hier kann man durchaus testen, ob bestimmte Stämme fehlen und diese dann quasi auch mit zu ergänzen. Grundsätzlich spielt hier die Ernährung wieder eine entscheidende Rolle. Das heißt, wir hatten schon gesagt, die westliche Ernährung sorgt eher dafür, dass die Vielfalt des Darmmikrobioms auch nochmal mit abnimmt. Deshalb Vielfalt und natürliche Lebensmittel mehr mit einzubauen, macht durchaus Sinn. Und ein ganz wichtiger Faktor sind Ballaststoffe und Faserstoffe, also quasi Futter für Bakterien. Das finden wir beispielsweise in resistenter Stärke oder Inulin. Inulin finden wir in Lebensmitteln wie Chicorée beispielsweise. Und die Mehrverwendung von Faserstoffen, man geht hier davon aus, zwischen 30 bis 40 Gramm pro Tag in der Nahrung mit einzubauen, hilft für die Diversität beziehungsweise als Nährboden für die Bakterien, so dass die sich hier gut ansiedeln können. Das sind grundlegende Faktoren, die man mit ergänzen kann. Und ja, sie sind hilfreich bei dem Thema Allergien. Obwohl die Allergie doch eigentlich im Nasenrachenraum stattfindet, da hat man ja häufig dann eher die allergischen Reaktionen, ist der Verdauungstrakt ganz entscheidend. Und auch das Thema der Darmschleimhautregeneration ist wichtig. Da helfen auch die Bakterien, aber eben auch andere Substanzen wie verschiedene Aminosäuren, wie beispielsweise L-Glutamin ist hier mit zu erwähnen oder andere physikalische Substanzen wie beispielsweise Zeolit. Nicht die klare Empfehlung zu sagen, jeder soll das einmal nehmen, aber der ursprüngliche Schlüssel der Thematik bei Allergien beginnt definitiv im Darm. Lass uns aber auf weitere therapeutische Ansätze schauen. In der Akutphase habe ich eben schon erwähnt, dass typischerweise Antihistaminika eingesetzt werden. Das heißt, die sorgen nicht dafür, dass weniger Histamin ausgeschüttet wird, sondern dass Histamin nicht gut wirken kann an den Rezeptoren, an den Zellen, wo es andocken sollte. Macht uns gerne etwas schläfrig. Und ein naturheilkundlicher oder Mikronährstoffansatz wäre, mit Substanzen wie Quercetin und Vitamin C die Mastzellen zu stabilisieren. Auch Calcium kann dabei hilfreich sein, erstmal die Mastzellen und damit die Histaminausschüttung zu reduzieren. Und wir haben eben schon gesprochen, dass die Histaminintoleranz hier durchaus eine wichtige Verbindung darstellen kann. Das heißt, histaminabbauendes Enzym mitzuverwenden, die Aminoxidase, kann durchaus auch hilfreich in dem Kontext sein. In der Medizin gibt es aber natürlich auch neuere Ansätze im Bereich der Immuntherapie, wo quasi gezielt versucht wird, Achtung, die Immunglobuline, also IgE, zu hemmen oder zu blockieren, sodass es letztendlich mit dem Stoff gar nicht zu Reaktionen kommen kann. Das hilft zumindest, dass im System erst nicht nach der Reaktion viel Histamin aktiviert wird und das dann trotzdem mit vorhanden ist und bietet möglicherweise einen neuen Ansatzpunkt im medizinischen Bereich. Trotzdem, und das muss man relativ klar sagen, ist es, so wie ich es auch gerade beschrieben habe, nicht der ursächliche Ort. Das heißt, wir sollten immer längerfristig denken und gerade wer so an saisonalen Allergien leidet, nicht erst an die Allergie denken, wenn das erste Mal die Nase anfängt zu jucken, sondern im besten Falle schon im Vorjahr oder nach einer Allergiesaison darüber nachzudenken, okay, was macht mein Stresssystem und was macht eigentlich mein Darm. Und da sollte man im besten Falle mit ansetzen. Natürlich kann man andere Dinge noch mit ergänzen. Wenn viel Histamin im System ist und nicht, weil Histamin ein schlechter Stoff ist, sondern weil er vielleicht nicht gut abgebaut wird oder weil es zu ständigen Reaktionen kommt und viel Histamin ausgeschüttet wird, dann kann es hilfreich sein, die Ernährung auch direkt noch mit anzupassen, eine histaminarme Ernährung mit einzubauen. Es gibt online sehr gute Listen und Vorgaben, wo wenig Histamin enthalten ist. Die grundlegende Empfehlung ist, wenn ich natürlich und frisch esse, nicht konserviert oder nicht fermentierte Lebensmittel, die viel Histamin grundsätzlich enthalten, dann kann ich hier die Menge deutlich reduzieren. Hinzu kommen aber auch andere Substanzen, Vitamin C, Quercetin hatte ich schon mit erwähnt, oder eben auch Omega-3-Fettsäuren, die ich im besten Falle aus Fisch- und Meeresfrüchten mit zu mir nehmen kann. Ebenfalls eine histaminhemmende Wirkung hat Schwarzkümmelöl. Und Schwarzkümmelöl hilft letztendlich auch dabei, den Histaminhaushalt mit zu reduzieren. Deswegen wird das auch häufig begleitend mit eingesetzt. Und ein ganz anderer Ansatzpunkt, um die allergischen Entzündungsreaktionen zu reduzieren, wäre jetzt eher noch etwas, um das Stresssystem zu regulieren. Und hier bieten sich durchaus Atemtechniken an, die Stress reduzieren können. Wir hatten es gesagt, zu viel Cortisol im System beeinflusst die Aktivität des Immunsystems, also werden mehr Antikörper gebildet, die Reaktionen nehmen zu und gegebenenfalls wird noch mehr Histamin dadurch mit ausgeschüttet. Also fassen wir zusammen. Allergien sind ein Zeichen eines aus dem Gleichgewicht geratenen Immunsystems. Histamin ist nicht das Problem, es ist nur der Stoff, der durch die Überreaktion des Immunsystems ausgeschüttet wird und gegebenenfalls nicht passend abgebaut werden kann. Darmgesundheit und Stressregulation sind der Schlüssel, um nachhaltig etwas für seine Allergien zu tun. Und für die Akutphasen, die Verwendung von Medikamenten wie Antihistaminika können kurzfristig hilfreich sein, aber es hilft uns nicht, das Immunsystem wieder passend zu regulieren. Wenn du weitere Fragen zum Thema Allergien hast, schreib uns gerne. Du kannst uns hier direkt unter dieser Episode kommentieren oder über Instagram anschreiben oder per E-Mail. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Teil diese Episode mit jemandem, der davon profitieren kann und bitte abonniere unseren Kanal, um mehr Informationen über tiefgreifende Gesundheitsthemen zu erhalten. Vielen Dank.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.